Herr Jesus, so bete ich, dass es nicht nur beim Vornehmen bleibt, sondern dass das, was Birol austeilt, von deinem Herzen kommt und unser Herzen berührt und uns hilft, in dieser bewegten Zeit zu leben. Amen.
Bei einer Neujahrspredigt wäre es ja im Prinzip gute Tradition, dass man so eine Predigt hält über Neujahrsvorsätze. Was man im neuen Jahr alles anders machen möchte und besser machen möchte. Aber ich dachte, zum einen passt das nicht so gut zur Jahreslosung, weil der da spricht in der Jahreslosung, bin ja nicht ich und du, sondern ist ja Gott, der alles neu macht. Das heißt, das passt schon von der Jahreslosung nicht so gut. Und zum anderen dachte ich, gerade wenn wir jetzt sagen, mit den Kriegen, was wir jetzt schon ein paar Mal gehört haben heute, dass wir in einer schwierigen Zeit leben, vielleicht in einer Zeit mit Unwägbarkeiten, ist es eigentlich besser, von uns wegzuschauen und auf Gott zu schauen. Weil auf uns zu schauen, bringt uns noch mehr Unsicherheit. Wenn es auf uns ankommen würde, auf unsere Kraft, auf unser Vermögen, auf unser Können, dann setzen wir ganz schön in der Tinte. Und stattdessen schauen wir aber auf Gott, von dem wir alles erwarten, unsere Sicherheit, unsere Versorgung, den der alles neu machen möchte. Und uns seinen Plan anzuschauen. Und das machen wir heute. Wir schauen auf die Jahreslosung, die lautet: Siehe, ich mache alles neu. Steht in Offenbarung 21, Vers 5. Und ich möchte mal ein bisschen den Kontext davon noch lesen, dass wir ein bisschen mehr von dem mitbekommen, warum geht es hier eigentlich, wer spricht und wovon spricht er eigentlich? Was macht er neu und warum? Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, sah ich vom Himmel herabkommen von Gott her, bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: Siehe die Wohnung Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird mit ihnen sein, ihr Gott. Und abwischen wird er jede Träne von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein und kein Leid, kein Geschrei und keine Mühsal wird mehr sein, denn was zuerst war, ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er sagt: Schreib, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Das Problem ist immer noch, wir haben jetzt einen ganz kleinen Ausschnitt gelesen von einer ganz großen Geschichte eigentlich. Es ist wie so ein Puzzle, man nimmt ein einziges Teil raus aus diesem Puzzle und betrachtet sich das und versucht dann zu verstehen, was das gesamte Bild ist. Und das funktioniert natürlich nicht so gut, weil ein Teil gibt dir nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Und was ich heute machen möchte in dem ersten Teil und nächste Woche in dem zweiten Teil ist, dass wir uns mal das gesamte Puzzle betrachten. Also mal diese Frage nochmal ganz gesamtheitlich betrachten: Wer macht neu, warum macht er neu? Und was passiert mit dem, was vorher war? Wenn irgendwas neu gemacht wird, dann gab es ja irgendwas, was vorher gewesen ist. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir ab und zu so dieses große Ganze uns nochmal vor Augen führen. Ja, wie ein Puzzle. Wenn du ein Puzzle zusammensetzt, wir sind oft nur mit diesen einzelnen Teilen so beschäftigt und betrachten die alle ganz genau. Muss man natürlich auch machen. Aber ab und zu muss man einfach dieses gesamte Bild sich nochmal betrachten. Einfach schauen, worum geht es hier eigentlich gerade? Dass man die Teile dann richtig zusammensetzen kann. Und das machen wir heute. Wir gehen mal los in die Geschichte Gottes mit seiner Schöpfung. Was ist Gottes Plan für die Schöpfung und für die Menschheit besonders? Und heute werden wir nur das Alte Testament, fast nur das Alte Testament betrachten. Weil ich auch möchte, dass ihr seht, was im Neuen Testament steht, haben sich Leute nicht einfach ausgedacht, sondern das war alles schon vorher gesagt. Was wir sehen, war alles schon da. Gott hat mit anderen Worten einen Plan, der sich von Adam und Eva bis zu diesem Vers durchzieht. Das betrachten wir. Also das Ganze beginnt, mit anderen Worten, mit der Schöpfung. Fangen wir wirklich ganz am Anfang an. Gott schafft Himmel und Erde. Da heißt es im ersten Kapitel der Bibel, kennt ihr alles, die sieben Tage und die Schöpfung in diesen sieben Tagen. Und immer wieder sehen wir, Gottes Urteil zu der Schöpfung ist, sie ist gut. Das heißt immer wieder, sie ist gut. Gott schuf und er sah, es war gut. Und beim letzten Tag sogar, nachdem er den Menschen gemacht hat, sagt er sogar, es ist sehr gut. Das dürfen wir heute mal so als erste Botschaft annehmen. Gott sagt zu dir, es ist sehr gut. Kleines Sternchen, zu dem kommen wir noch, zum dritten Kapitel. Aber erstmal, Gott hat eine Schöpfung gemacht, die mit dem, was wir heute sehen, nicht so viel zu tun hat. Leider. Aber das, was Gott gemacht hat und das, was Gott möchte für uns, ist eine Schöpfung, die er gut nennt. Überlegt euch mal eine Welt, wie die aussehen würde, wenn Gott sagt, es ist gut. Gott hat ja keine geringen Maßstäbe. Ja? Wenn der nur Licht ist, ohne Schatten, wenn der vollkommen ist, wenn der sagt, etwas ist gut, das will schon was heißen. Ich sage schnell mal, dass Sachen gut sind, aber ich habe auch nicht hohe Ansprüche an die meisten Dinge. Wenn ich was mache mit Holz zum Beispiel, dann sieht es alles ein bisschen schief aus, mal ein paar Grad daneben, dann gibt es mal hier und da eine Lücke, ein Dübel guckt schon so halb raus, dann sage ich, ah, ist gut. Aber wenn Gott sagt, es ist gut, dann ist es perfekt, dann ist es vollkommen. Und das war Gott und sagt sogar sehr gut zu Menschen. Zu uns Menschen sagt er, es ist sehr gut. Das ist am Anfang der Schöpfung. Aber leider geht die Geschichte noch weiter. Und Gott gibt jedenfalls den Menschen noch einen Auftrag mit. Er sagt, macht euch die Erde untertan. Ja, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Wir haben mit anderen Worten, als Menschheit haben wir einen Herrschaftsauftrag bekommen von Gott. Er hat Vollmacht gegeben über die Schöpfung. Er sagt, ihr seid die Verwalter über meine Schöpfung. Er macht eine Schöpfung und sagt, die ist gut. Dann setzt er die Menschen ein und sagt, und ihr kümmert euch jetzt um diese Schöpfung. Eine Verantwortung, die wir haben. Das am Anfang. Und dann gibt es noch einen Garten, den Garten Eden. Den setzt Gott auch in seine Schöpfung. Und Adam und Eva, und ihr kennt die Geschichte, ich mache es ein bisschen kurz, weil wir noch ein bisschen was vor uns haben. Da kommt die Schlange und verführt Adam und Eva. Und sie brechen das eine Gebot, was Gott ihnen am Anfang gegeben hat, ein Verbot. Er hat ihnen Auftrag gegeben und ihnen besonders, Adam und Eva, gesagt, bewahrt den Garten, bebaut den Garten. Und aber ein Verbot gegeben, dürft nicht essen von der Frucht, vom Baum, von der Erkenntnis von Gut und Böse. Und das ist genau, was sie tun. Sie lassen sich von der Schlange, vom Bösen, lassen sie sich verführen, das Verbot zu brechen. Das eine, was Gott ihnen gegeben hat. Und da nimmt das Unheil eigentlich seinen Lauf. Jetzt ist es, ich finde, es ist wichtig, dass wir sehen, Gott hat ja dem Menschen offenbar die Fähigkeit dazu gegeben, sich falsch zu entscheiden. Ja? Gott hätte ja verhindern können, dass den Baum gar nicht in den Garten setzen können zum Beispiel. Also Gott hätte ja die Möglichkeit gehabt und hat sie auch jetzt, das Schlechte einfach grundsätzlich zu verhindern. Aber Gott liegt offenbar was daran, dass du und ich, dass wir eine Entscheidung treffen können, zum Guten und zum Schlechten. Und auch das nennt er sehr gut. Die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, auch schlechte, ist Teil von dem sehr Guten. Ist es ein bisschen wie mit, zum Beispiel mit der Kindererziehung oder auch bei Erwachsenen für Führungskräfte. Sag mal, du bist Führungskraft in einem Unternehmen und du stellst bestimmte Regeln auf. Dann hast du jetzt natürlich die Möglichkeit, deine Arbeitnehmer, die du hast, streng zu überwachen und genau zu kontrollieren, halten die sich an alle Regeln, die du aufgestellt hast. Ja? Dann kannst du überall Kameras installieren und ganz genau alles anschauen und ganz schwere Strafen verhängen, dass sich alle genau an das halten, was du sagst. Kannst du machen. Aber es ist doch viel besser, viel schöner eigentlich, wenn deine Mitarbeiter verstehen, warum hast du denn diese Regeln aufgestellt und sich einfach selbst daran halten, weil sie merken, es macht Sinn, was du sagst. Vorausgesetzt, es macht Sinn, was du sagst. Jetzt mit der Kindererziehung. Natürlich könnte ich meine Kinder jetzt mit drakonischen Strafen belegen, wenn immer die irgendwas falsch machen, die Gabel falsch halten oder was auch immer. Kann ich natürlich machen. Aber mir ist natürlich viel lieber, wenn sie verstehen, was ich sage, es macht Sinn. Ja, das ist eigentlich der Königsweg. Weil sie dann sich selbst entfalten können, in ihrer Persönlichkeit entfalten können, in ihren Vorlieben entfalten können und trotzdem sich dabei nicht schaden, trotzdem das Gute wählen, wenn sie eine Entscheidung treffen. Und das ist Gott, was Gott mit uns Menschen macht. Er gibt uns schon Gebote und Verbote, er sagt uns, wie wir leben sollen, aber er gibt uns auch die Möglichkeit, selber falsche Entscheidungen zu treffen. Nicht, weil er das möchte, dass wir falsche Entscheidungen treffen, sondern damit wir sehen, das ist gut, was er sagt. Und das ist eigentlich die Geschichte von Gott mit dem Menschen ab diesem Zeitpunkt vorher auch schon, bis ganz zum Schluss, bis zur Offenbarung. Diese Frage, wie entsteht ein Volk, woher kommt ein Volk, was sich an Gott hängt und an seine Gebote, einfach aus Liebe zu ihm. Nicht, weil sie müssen, nicht, weil sie Angst haben vor der Strafe, sondern weil sie möchten, weil sie sich danach sehnen, seine Gebote zu tun. Und da sehen wir am Anfang, es klappt nicht. Und die Frage ist, woher kommt das, wie kommt es doch dahin? Und das ist natürlich nötig. Das ist natürlich nötig. Na schaut, wenn Gott jetzt die Schöpfung einfach neu machen würde, sagen wir, würde sagen, okay, wisst ihr was, ihr Menschen, macht mal weiter euer Ding, ich mache jetzt die Schöpfung einfach neu. Alles nochmal von vorne. Dann beginnt alles wieder da, wo es angeht, dann haben wir alles wieder nochmal. Da wären wir immer noch im Streit miteinander. Versteht ihr, wenn wir wenig mitspielen als Teil der Schöpfung, da bringt es ja nichts, wenn die Erde dann wieder neu gemacht wird. Dann sind wir wieder am Anfang einfach angekommen. Also die Frage ist, wie kommt dieses Volk zustande, ein Volk Gottes, was seine Gebote tut, weil es seine Gebote tun möchte. Was nicht gezwungen ist, sondern einfach aus dem Herzen. Aus Liebe. Und wir sehen das, in Jeremia wird das vorhergesagt, dass genau das passieren wird. Steht in Jeremia Kapitel 31. Das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Das ist genau das, was Gottes Plan ist. Ein Volk zu schaffen, was sein Gesetz im Herzen trägt. Mit anderen Worten, was sein Gesetz vom Herzen hält. Und wenn du in Christus bist, dann beginnt das schon bei dir. Dann bist du ein Teil davon. Nur ein kleiner Teil vielleicht. Wir sind nicht völlig durchgeheiligt. Wir sind nicht so, dass wir immer Gottes Willen tun. Aber es beginnt mit uns. Wir greifen jetzt schon ein bisschen vor. Wir sind eine neue Schöpfung in Christus, in Jesus. Und Teil davon ist eben, dass wir ein neues Herz bekommen haben und Gottes Willen tun möchten. Nicht aus Angst vor Strafe, sondern irgendwas. Nicht aus Eigennutz, sondern einfach, weil wir Jesus lieben. Mit uns beginnt der Wunsch Gottes, sich so ein Volk zu schaffen, was er vorher gesagt hat. Aber da beginnt zwar dieses Siehe, ich mache alles neu, aber bei dem Plan Gottes geht es nicht nur um uns Menschen. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir das sehen, weil oft dreht sich unser Denken eigentlich um uns als Menschen, wie wird ein Mensch gerettet, wie wird ein Mensch mit Gott versöhnt. Aber Gottes Plan ist größer als das. Weil er hat ja nicht nur zum Menschen gesagt, es ist sehr gut, sondern er hat ja zur ganzen Schöpfung gesagt, es ist gut. Also Gottes Plan umfasst auch den Rest seiner Schöpfung, nicht nur uns als Menschheit, sondern die ganze Schöpfung leidet ja. Auch unabhängig von uns Menschen. Aber wenn wir in die Welt hinausschauen, wir sehen, dass irgendwas stimmt ja nicht, ist ja nicht in Ordnung. Niemand würde auf die Idee kommen, die Welt, wie sie ist, zu sagen, das ist gut, ist einfach gut. Und viel weniger, wie gesagt, Gott, der einen anderen Maßstab hat, als wir, der vollkommen ist. Er würde ja viel weniger sagen, die Schöpfung ist einfach gut, wie sie ist, sondern er hat natürlich einen Plan, der größer ist als das, was wir jetzt sehen. Beim Vorbereiten ist mir aufgefallen, sonst könnte man jetzt missverstehen, dass ich von Umweltschutz rede. Das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist nicht so sehr grüne Politik, sondern es geht tiefer als das. Und zwar folgendes. Schaut, das Problem ist, dass wir Menschen über die Schöpfung eingesetzt sind. Das ist eigentlich das Problem. Weil die eine Verantwortung bekommen, die kriegen ja eine Verantwortung. Das heißt, wenn wir uns von Gott entfernen, dann reißen wir die Schöpfung mit. Das ist das Problem. Stellt euch vor, ganz hypothetisch, ihr würdet in einem Land leben mit einer schlechten Regierung. Ganz hypothetisch. Und die Regierung würde vielleicht nicht das machen, was immer das Beste ist fürs Land und fürs Volk. Das betrifft ja nicht nur die Regierung, sondern es betrifft ja das ganze Land, weil die Regierung Verantwortung bekommen hat für das Land. Ja? Weil sie Dinge steuert, weil sie kontrolliert. Genau das ist das, was die Schrift sagt, was mit der Schöpfung passiert ist. Ich zeige es euch. Gibt es viele Bibelstellen, ich habe nur zwei als Beispiel genommen. Zuerst in Jesaja 24. Da heißt es, die Menschen haben die Erde entweiht, sie haben Gottes Gebote übertreten, sein Gesetz missachtet und den Bund gebrochen, den er für immer mit ihnen geschlossen hatte. Darum vernichtet sein Fluch die Erde und die Menschen müssen büßen für ihre Schuld. Der Fluch trifft auch die Erde, nicht nur die Menschen. Wenn wir eingesetzt sind über die Erde. Wir reißen. Sünde ist nicht nur was in unserem Herzen ist, sondern Sünde vergiftet auch unsere Umwelt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist ein Fluch, der über die Erde gebracht wird. Andere Stelle in Jeremia. Ja, ich war es. Ich brachte euch in ein fruchtbares Land, um euch mit all den Köstlichkeiten zu speisen, die es hervorbringt. Aber kaum wart ihr dort, habt ihr mein Land verdorben und mir mein Eigentum zum Abscheu gemacht. Das kann man natürlich jetzt sehr, sehr natürlich betrachten. Natürlich, wenn Menschen jetzt anfangen, die Umwelt zu verpesten und so weiter, dann verdirbt es die Erde. Aber es ist auch was Geistliches. Die Sünde verdirbt das Land, was Gottes Eigentum ist. Ja? Gott hat uns als Verwalter eingesetzt. Er hat uns nicht die Erde vermacht. Wir sind eingesetzt als Verwalter über die Schöpfung und verderben sie aber mit unserer Sünde und entfernen sie damit von Gott, von dem, der das Leben gibt. Und der Umkehrschluss bedeutet mit anderen Worten, wo Menschen umkehren von der Sünde, da wird auch die Schöpfung gereinigt. Auch da gibt es Bibelstellen zu. Die überspringe ich jetzt in Anbetracht der Zeit. Aber wisst ihr, es gibt Berichte, und das wundert mich deswegen nicht, es gibt Berichte von Erweckungen, die manchmal in bestimmten Regionen ausbrechen und dass dann enorme Ernten eingefahren werden. Habe ich Bilder gesehen von Leuten, die riesiges Gemüse in den Händen halten. Weil es einfach unfassbar große Ernten gibt. Weil wo Menschen umkehren von der Sünde, da wird das Land auch mit gereinigt. Ja, ihr seht, das denke ich mir nicht aus, das steht so in der Schrift. Das ist ein Zusammenhang, der besteht zwischen Mensch und dem Rest der Schöpfung. Und deswegen, Gottes Plan ist nicht nur für uns, aber ist natürlich auch mit uns eng verknüpft, mit uns als Menschen, aber betrifft die ganze Schöpfung, alles, was er gemacht hat, weil alles sein Eigentum ist und weil er alles wieder in den Zustand bringen möchte, wo er sagen kann, das ist gut. Und deswegen heißt es am Schluss, siehe, ich mache alles neu. Deswegen schafft er einen neuen Himmel und eine neue Erde. Um das wieder hinzuführen, diesen Zustand wieder zu bringen auf die Welt, wo er sagen kann über seiner Schöpfung, die ist gut. Die ist so gut, wie ich sie gemacht habe. Und dann ist sie wieder hergestellt, so wie er sie auch haben möchte. Und das ist das, was wir betrachten und da, wo wir ein Teil von sind. Wir sind ein kleiner, ganz kleiner Teil von dieser großen Geschichte, von Gottes großem Plan für seine Schöpfung, die von Anfang beginnt und bis zum Ende gehen wird, wo er alles nochmal neu macht. Und wir sind manchmal, wir neigen eben dazu, nur uns selbst zu betrachten, nur diesen kleinen Ausschnitt und sehen dabei nicht, was für einen großen Plan Gott eigentlich hat. Dass es um mehr geht als um dich und um mich. Gott sei Dank. Es geht um mehr als nur um uns. Es geht um alles, um seine ganze Schöpfung, die er immer noch liebt, für die er seinen Sohn gegeben hat. Ich hatte vorhin die aus der Offenbarung gelesen. Was heißt hier, ich mache einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und auch da sehen wir, Auch das ist schon prophezeit worden durch Jesaja. Also auch das schon, dieser Teil, dass Gott alles neu machen möchte, sehen wir in Jesaja, gibt es auch einige Stellen zu, nehmt die aus Jesaja 65 und erinnert euch mal an den Teil der Offenbarung, den ich ganz am Anfang gelesen habe, diesen Ausschnitt. Und ihr werdet sehen, wie stark die Parallelen sind zu diesem. Denn seht, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und dessen, was früher war, wird nicht mehr gedacht werden. Und man wird es nicht mehr bedenken. Vielmehr frohlockt und jubelt endlos über das, was ich schaffe. Denn seht, ich schaffe Jerusalem als Jubel und ihr Volk als Frohlocken. Und über Jerusalem werde ich jubeln und frohlocken werde ich über mein Volk. Und weinen und schreien wird in ihr nicht mehr zu hören sein. Und noch ehe sie rufen, antworte ich, noch während sie reden, erhöre ich sie. Wolf und Lamm werden einträchtig weiden. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und die Schlange, ihre Nahrung ist der Staub. Nirgendwo auf meinem heiligen Berg wird man Böses tun oder Zerstörendes, spricht der Herr. Gottes Plan steht schon lange, lange fest. Schon viel länger als wir leben, viel länger als das Neue Testament, schon im Alten Testament und schon von Anfang an ist Gottes Plan festgesetzt, was er tun wird. Und das ist das Beruhigende daran, wisst ihr, weil es eben nicht auf uns ankommt. Nicht auf das, was jetzt gerade passiert, lass die Welt verrückt spielen, das ist doch Gott egal, da lacht er drüber. Weil er einen Plan hat und diesen Plan wird er durchführen. Von Ewigkeit her ist es gewesen, bis er alles neu macht. Steht sein Plan fest. Und wie bisher an seinem Plan niemand was ändern konnte, wird auch in Zukunft niemand etwas daran ändern können. Und der Plan ist dieser, er macht einen neuen Himmel und eine neue Erde, wo es Leid und Geschrei, Kriege und Verwüstung, wo es das alles nicht mehr geben wird. Das ist unsere Hoffnung. Wenn unsere Hoffnung rein diesseitig wäre, nur dass hier vielleicht alles besser wird. Ich persönlich wüsste nicht, warum ich dann morgens aufstehen würde, weil das ist einfach nicht so. Es wird nicht alles besser. Und wir wissen nicht, vielleicht bricht morgen Krieg aus hier in unserem Land. Wer soll das wissen? Nur Gott weiß es. Aber was ich weiß, ist, dass Gottes Verheißungen für uns zuverlässig sind. Dass er eine Verheißung hat, dass er alles neu machen wird, wo uns diese Dinge nicht mehr kümmern brauchen. Das ist die Verheißung, die wir haben. Und darum sagt es doch auch Jesus, er sagt, wenn wir das alles sehen, die ganzen Kriege und die Verwüstung und so weiter, was ist unsere Reaktion? Und Angst haben und beten, Herr, mach, dass die Kriege aufhören. Jesus sagt, wenn ihr das alles seht, dann hebt eure Häupter. Eure Erlösung ist nahe. Das ist Gottes Plan. Es ist nicht, dass wir keine Kriege haben, nicht, dass es nichts Schlimmes gibt, sondern dass der Erlöser, dass Jesus wiederkommt, dass dann klaren Schnitt gibt und dann wird alles gut. Dann schafft er Himmel und Erde neu. Und uns als seine Kinder nimmt er mit rüber. Ein bisschen Kurzes noch zum, wie er das macht. Und auch das sehen wir schon. Von Anfang an stand schon Gottes Plan fest, wie er das alles bringen wird. 1. Mose 3, im 3. Kapitel, unmittelbar nach dem Sündenfall, gibt es diesen schönen Vers. Da verflucht Gott die Schlange, also das personifizierte Böse, er verflucht es und an den Fluch zur Schlange hängt er Folgendes ran. Und Feindschaft setze ich, also Gott, zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm nach der Ferse schnappen. Es wird ein Nachwuchs vorhergesagt, eine Person. Die wird der Schlange den Kopf zertreten. 3. Kapitel, ganz am Anfang, wird gesagt, es wird eine Person kommen. Die wird dir den Kopf zertreten. Du wirst nach der Ferse schnappen, du wirst sie verwunden, aber nicht töten, aber diese Person, dieser Nachwuchs wird dich töten, wird das Böse besiegen. Und wisst ihr, das Interessante ist, und sowas überliest man ja so schnell, dass gesagt wird, es wird ein Nachkomme der Frau sein. Und das ist untypisch, weil eigentlich, lest den Rest vom Alten Testament, in der damaligen Zeit hat man Nachkommen eigentlich in der Regel dem Mann vorhergesagt. Müsste eigentlich heißen, es wird ein Nachkomme des Mannes sein. Das ist einfach typisch. Man hat dem Mann, das war der Wichtige für die Ahnenfolge, nicht die Frau. Es wird aber gesagt, es ist nicht ein Nachkomme vom Mann, sondern es ist ein Nachkomme der Frau. Also es wird jemand kommen, impliziert, der kein Nachkomme eines Mannes, sondern Nachkomme einer Frau ist. Und der wird der Schlange den Kopf zertreten. Seht ihr, wie wir schemenhaft, wie wir umrisshaft Jesus sehen können in dieser Stelle. Ganz am Anfang hat Gott einen Plan schon gesetzt, wie er alles neu machen wird. Siehe, ich mache alles neu. Gott hat einen Plan, er macht alles neu. Dieser Plan von Anfang der Schrift bis zum Ende zieht sich durch. Und da könnten wir jetzt so viele schöne Stellen im Alten Testament anschauen. Aber die Zeit ist leider so, so knapp. Aber ich lasse es mir nicht nehmen. 2, 3 Stellen. 3, 4 Stellen. Wie wir sehen, wie die ganze Schrift, das ganze Alte Testament durch immer klarer wird. Wer ist denn dieser eine? Von Anfang wird gesagt, da kommt der Nachkomme. Wer ist das? Und hier wird noch was gesagt. Er kommt aus dem Stamm Juda. Nie weicht das Zepter von Juda. Der Führerstab von seinen Füßen, bis sein Herrscher kommt und ihm gebührt der Gehorsam der Völker. Aus Juda soll einer kommen, der Herrscher sein wird über alle Völker. Alle Völker werden ihm anhangen. Auch da wieder, noch erste Buch der Bibel, 1. Mose. Auch da wieder, es kommt jemand. Es kommt jemand, um alles neu zu machen. Dann es gibt ganz viele Stellen, aber nur Ausschnitte. Ich selbst habe meinen König eingesetzt, sagt Gott, auf Zion, meinen heiligen Berg. Kundtun will ich den Beschluss des Herrn. Er sprach zu mir, mein Sohn bist du, ich habe dich gezeugt. Von Gott, ein König von Gott gezeugt, der wird kommen. Und den wird er einsetzen. Seht ihr den Umriss von Jesus, wie klar das schon scheint. Noch nicht namentlich bekannt, noch die Person noch nicht zu sehen, trotzdem ist er da. Ganz viele Stellen. Ganz wichtig, Jesaja 53. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, obwohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er dein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Schwierig auszuwählen, welche Stellen man nimmt. Aber ab dem Sündenfall, ganz am Anfang, wo es schief geht, sagt Gott, wisst ihr was, ihr Menschen, ihr habt mich bitter enttäuscht, aber ihr seid auch die Lösung für das Problem, was ihr geschaffen habt. So groß ist Gottes Gnade, hätte er schon da sagen können, okay, misslungenes Experiment. Aber wenn er sagt, etwas ist sehr gut, dann gereut ihn das nicht. Und er sagt, von euch wird ein Nachkomme, von einer Frau wird ein Mann geboren werden, aus dem Stamm Juda, der wird König sein über alle Völker. Der wird herrschen über alle Völker, aber wird auch sanftmütig sein. Und er wird kommen, und er wird getötet werden und begraben werden, und trotzdem wird er lange leben. Und auf ihm wird eure alle Sünde lasten. Und hier sehen wir, wie sich so dieses Puzzle zusammensetzt. Schon im Alten Testament sich klar zusammensetzt. Was ist Gottes Plan für die Schöpfung? Der Plan steht fest, der stand von jeher fest. Und das sind alles, was ich zitiert habe, sind aus dem Alten Testament Schriftstücke, von denen wir wissen, dass sie lange vor Jesus geschrieben wurden. Ja, wo wir Textbefunde haben und so weiter. Also wir wissen, diese ganzen Prophetien wurden lange vor Jesus geschrieben, hunderte Jahre vorher. Und schon detailliert wird Gottes Plan dargelegt. Und wie so ein Puzzle fügt sich das so alles zusammen, diese ganzen Stellen. Nur ein Loch ist noch in der Mitte, nämlich die Person fehlt noch. Jesus fehlt noch. Weil das Alte Testament, wisst ihr, endet, ohne dass diese Person gekommen ist. Ganz viele Vorhersagen, ganz viele Verheißungen, es wird alles schon dargelegt, Gottes Plan steht fest, er wird Himmel und Erde neu machen. Und er legt genau da, wie werdet ihr diesen König mal erkennen? wie wird dieser Retter aussehen? Er wird aus Bethlehem kommen, der wird und so weiter. Ihr kennt diese ganzen Stellen. Er wird auf dem Esel reiten, er wird nach Jerusalem kommen, das Volk wird ihm huldigen. Und trotzdem werden sie ihn ablehnen, sie werden ihn durchbohren und so weiter. Ganz viele Verheißungen, was passieren wird, dass man ihn wirklich erkennen kann. Aber die Person selber ist noch nicht da gewesen im Alten Testament. Wisst ihr, wie viele Jahrhunderte Menschen auf diesen Retter gewartet haben? Und sie konnten ihn schon fast schon schmecken. So deutlich wird er gezeichnet. Aber er kam nicht. Bis zum Jahre 0 wollte ich sagen, stimmt nicht ganz, 4 vor Christus oder so. Dann kommt der verheißene Retter. Und es passiert genau, wie Gott es gesagt hat. Von einer Jungfrau geboren, so eine andere Stelle, wo das steht, er wird von einer Jungfrau geboren werden. Von einer Jungfrau geboren, sanftmütig kommt er, arm, wird aber eingesetzt über die Völker. Er stirbt für unsere Sünden, für unsere Schuld, alles auf sich zu nehmen, bekommt ewiges Leben von Gott, dem Vater, damit auch wir ewiges Leben haben können. Und genau so wird auch derselbe Plan die Schöpfung neu machen, wenn er wiederkommt. Unsere Hoffnung in schwierigen Zeiten sind nie wir selbst. Ist nicht unsere Fähigkeit, uns vorzubereiten, unsere Fähigkeit zu planen oder was auch immer. Unsere Hoffnung ist auf einem Gott, der sich nicht ändert und der von Anfang an einen Plan gehabt hat, wie er die Schöpfung erlösen wird und auch dich und mich erlösen wird durch Christus. Wir haben gesehen, er hat seinen Plan genauso erfüllt bisher, bis heute. Deswegen haben wir Zuversicht und Glauben, der Plan erfüllt sich auch weiterhin. Alles, was er gesagt hat, ist wahr. Das wird auch wahr sein. Er wird eine neue Himmel und neue Erde schaffen. Und es wird wieder gut sein. Es wird wieder gut sein, dass auch wir sagen können, ja, es ist gut. Es ist sehr gut. Da dürfen wir Glauben drin haben, dass das kommen wird, der Tag, wo Jesus wiederkommt. Und Herr, komm bald. Ich kann es eigentlich nicht mehr erwarten, aber jetzt sind wir noch hier. Hoffentlich sehen wir uns nächste Woche nicht nochmal, sage ich mal in diesem Sinne. Der Herr segne euch. Amen.